In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute einen Essay des Soziologen Dr. Friedrich Pohlmann. In seiner Vorlesung mit dem Titel Legitimitätsverlust und Gewalt zur Krise des Westens behandelt er die schwindende Fähigkeit der westeuropäischen politischen Klassen, fundamentale Ordnungs- und Friedensaufgaben zu erfüllen. Immer stärker drängt sich daher die Frage auf, ob der daraus folgende Legitimitätsverlust politischer Herrschaft so tiefgreifend ist, dass er zum Zusammenbruch westlicher politischer Systeme und zum Ausbruch bürgerkriegsartiger Gewalt führen kann.
Offenbar gehöre ich zu der bei uns kräftig wachsenden Spezies von Unheilspropheten. Denn in Gesprächen mit Freunden über die aktuelle politisch-gesellschaftliche Situation Deutschlands und die chaotische weltpolitische Übergangsphase, in der wir uns befinden, ertappe ich mich immer öfter bei der Äußerung schwarzer Befürchtungen. Von Befürchtungen, dass wir einen völligen Zusammenbruch unserer Gesellschaftsordnung erleben könnten. Solche drastischen Ansichten sind keineswegs nur Produkte verquerer individueller Launen. Sie werden genährt von den vielen innen- und außenpolitischen Katastrophennachrichten, die uns in gehäufter Frequenz erreichen und die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verfallserscheinungen bei jedem Gang durch unsere Städte verstärkt ihre Evidenz. So entstehen diffuse zukunftspessimistische Gefühle, die sich bis zu alttestamentarischen Unheilsprophezeiungen steigern können. Dass ihre öffentliche Kundgabe, anders als die Unheilsbotschaften Kassandras in Troja, kaum mehr Befremden erregt, ist ein Indiz dafür, dass katastrophische Bauchgefühle mindestens in bestimmten Milieus mittlerweile Standard geworden sind. Man nimmt sie als gesellschaftliche Stimmungen wahr und spürt zugleich Wünsche nach präziserem Wissen über ihre Ursachen. Natürlich rufen solche Stimmungen als Reaktionen auch Gegenströmungen hervor, die auf Schönfärben, Ableugnen und Verdrängen zielen. In den Gesellschaftswissenschaften ist die Analyse solcher Stimmungskonstellationen marginal geblieben. Immerhin leuchtet ein, dass zweierlei dafür wichtig ist, welche Gefühlstendenz sich schließlich beim Einzelnen durchsetzt. Wir, das gesellschaftliche Stärkeverhältnis divergenter Gefühlslagen taxiert und in welchem Milieu er sich bewegt. Also die Struktur seines Alltags und seines sozialen Feldes. Aus diversen Gründen finde ich in meinem Alltag kaum Anlässe zur Verdrängung meiner unheilsprophetischen Neigungen, sondern stoße im Gegenteil immer wieder auf Material, das sie stützt. Deshalb einleitend eine Liste von 5 aktuellen politisch-gesellschaftlichen Prozessen, die bei der Entstehung solcher Gefühlslagen sicher eine Schlüsselrolle spielen. Erstens. Einer der beunruhigendsten Faktoren ist die Angst, dass der Ukraine-Krieg noch eskaliert und uns erreichen könnte. Jeder wache Mensch hat erleben müssen, wie radikal dieser Krieg die propagandistisch angeheizten Befindlichkeiten im Land geändert hat. Ursprünglich in hybrider westlicher Selbstüberschätzung, als Stellvertreterkrieg zur Schwächung und Zerteilung Russlands gedacht, hat er einen vollkommen gegenteiligen Verlauf genommen. Er wirkte als Katalysator für einen radikalen Wandel des weltpolitischen Machtgefüges, indem die bisherige transatlantische Dominanz ersetzt worden ist durch eine Multipolarität, deren genauere zukünftige Struktur jetzt noch nicht definierbar ist. Gleichzeitig entstanden tiefe Risse im westlichen Lager, die auch auf ein baldiges Ende der NATO hindeuten. In der neuen US-amerikanischen Regierung kam es zu einer fundamentalen Umorientierung der weltpolitischen Strategie in der Westeuropa und die Europäische Union nur noch eine Nebenrolle zu spielen scheinen. Dass das unter anderem mit den innergesellschaftlichen Veränderungen in den westeuropäischen Staaten durch die Massenimmigration gerechtfertigt wird, die fortschreitende Islamisierung dieser Gesellschaften nährt Befürchtungen hinsichtlich ihrer zukünftigen Loyalität zum Westen, ist in unserem Kontext durchaus von Interesse. In den USA und vor allem in Westeuropa werden in dieser Situation aber auch gewichtige Stimmen lauter, die offen eine kriegerische Revision der Resultate des Ukraine-Krieges einfordern. Dabei ist daran zu erinnern, dass alle Wandlungen der weltpolitischen Hegemonialstrukturen in der neueren Geschichte bis auf den Übergang von der bipolaren zur unipolaren Weltordnung nach dem Zusammenbruch des Kommunismus mit Kriegen verbunden waren. Entsprechend erleben wir auch gegenwärtig eine bis vor kurzem noch unvorstellbare Kriegstreiberpropaganda, die Hassmuster aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges aufleben lässt. Die Bevölkerung soll zur Kriegsbegeisterung, das heißt im Zeitalter atomarer Vernichtungskapazitäten, zum suizidalen Selbstopfer getrieben werden. Und ich füge hinzu, um der Profite kleiner finanzkapitalistischer Machtklicken willen. Zweitens. Der Ukraine-Krieg hat eine massive und wohl irreversible ökonomische Schwächung westlicher Länder mit Deutschland an ihrer Spitze zur Folge. Der Ausfall billigen Gases aus Russland hat im Zusammenhang mit den Folgen einer jahrzehntelang propagandistisch forcierten, selbstschädigenden grünen Energiewende der deutschen Industrie das Genick gebrochen. Die Branchen, auf denen sie ruhte, insbesondere die Auto- und chemische Industrie, sind wegen der hohen Energiepreise international konkurrenzunfähig geworden. Folgen sind Werksstilllegungen, Massenentlassungen und die Abwanderung ganzer Industriezweige in Länder mit niedrigeren Energiekosten. Die USA werben offen um die Niederlassung deutscher Gewerbe, die bei der dortigen Reindustrialisierung helfen sollen. Über die katastrophalen Folgen der Deindustrialisierung Deutschlands wird hier noch weitgehend geschwiegen. Sie lassen aber Massenverarmung und auch ein Zerbrechen von EU und Euro erwarten, denn beide hängen an einer starken ökonomischen Machtstellung Deutschlands. Drittens. Mit der Deindustrialisierungskrise eng verbunden ist eine durch das Fiat-Geld bewirkte Überschuldungskrise im Westen. Die neuen weltpolitischen Frontstellungen haben in vielen Ländern den Widerstand gegen das US-amerikanische Dollar-Imperium verstärkt, dessen Erosion die Finanzierung des gigantischen amerikanischen Haushaltsdefizits unmöglich machen wird. Und da auch wichtige EU-Länder faktisch bankrott sind und Deutschland wegen seiner gigantischen Sondervermögen als deren Finanzier mittelfristig ausscheidet, sind in allen westeuropäischen Ländern drastische Kürzungen von Sozialleistungen und massive Inflation zu erwarten. Viertens. Zur Kriegsgefahr und den ökonomischen Krisen gesellt sich eine Dauerkrise unseres politischen Systems. Sie hat vielfältige Facetten, die später genauer bestimmt werden. Hier nur wenige Hinweise. Ein rasanter Schwund des Vertrauens der Bevölkerung in die Problemlösungskompetenz der traditionellen politischen Klasse. Das konfliktreiche Neben- und Gegeneinander einer nationalstaatlichen und einer herrschenden transnationalen, der Europäischen Union hörigen Orientierung im politischen System, die Transformation politischer Institutionen zu einem semi-totalitären Kartell, in dem sich demokratisch-rechtsstaatliche Merkmale rasant verflüssigen und schließlich eine unüberbrückbare Frontstellung zwischen diesem politischen Machtkartell und einer mit allen, ich unterstreiche, mit allen Mitteln bekämpften patriotischen politischen Opposition. Fünftens, alle diese Krisenphänomene schlagen sich natürlich gesellschaftlich nieder. Ich erwähne hier nur die spürbarsten Auswirkungen, den zunehmenden Verlust normaler Funktionsfähigkeit staatlich-gesellschaftlicher Systeme, deren krassestes Symbol bei uns der Zugverkehr geworden ist. Die Verwahrlosung unserer Städte, die mit ihren Verschmierungen und Müllablagerungen bei mir oft surreal anmutende Gefühlsanwandlungen auslösen, die jährlich anwachsende Abwanderung bestens qualifizierter Deutscher aus dem Land, die 2024 einen Höchststand von 270.000 erreicht hat, und schließlich die multikulturelle Überfremdung Deutschlands und das damit einhergehende Gefühl des Heimatverlustes im eigenen Land. Die multikulturelle Transformation westlicher Gesellschaften durch eine Politik der offenen Grenzen, die im Zusammenhang mit der Attraktionskraft unserer Sozialsysteme fremdkulturelle Immigrantenmassen millionenfach ins Land lockt, ist, außer der Kriegsgefahr, der wohl wichtigste Aspekt der politisch-gesellschaftlichen Krise, die wir erleben müssen, denn er ist mit irreversiblen Konsequenzen verbunden. Zu ihnen gehören das Gegeneinander zwischen einheimischen und oftmals rechtlich und materiell privilegierten Immigranten mit geringen Qualifikationen und einer indifferenten bis feindlichen Grundhaltung gegenüber den westlichen Gesellschaften, die sie aufnehmen und versorgen. Was durch die Politik der offenen Grenzen also erzeugt wird, ist ein ständig wachsendes Potenzial zur Verdrängung der angestammt heimischen Bevölkerung. Bürgerkriegsszenarien zwischen Autochtonen und Immigranten sind mittlerweile in den Bereich realistischen Vorstellens gerückt. Und wenn wir derartige Szenarien im Zusammenhang mit den anderen skizzierten Krisenphänomenen, insbesondere der Kriegsgefahr, zusammensehen, dann erkennt man, dass für die Unheilsprophezeiungen, von denen ich ausgegangen bin, wahrlich gewichtige, reale Ursachen sprechen. Die psychosozialen Folgen aller dieser Krisenphänomene lassen sich in einem Oberbegriff zusammenfassen, demjenigen des Legitimitätsverlustes des gesellschaftlich-politischen Systems. Für eine wachsende Bevölkerungsgruppe hat unser System seine Legitimität weitgehend verloren. Es wird für unreformierbar gehalten. Jedem mit offenen Augen und Ohren für Stimmungen begegnen täglich Gefühle der Erbitterung, des Zynismus und der Verachtung in der Bevölkerung, die diesen Legitimitätsverlust bezeugen. Gefühle, die dem Schönfärben, Ableugnen und Verdrängen immer weniger Chancen lassen. Was aber passiert nach allen historischen Erfahrungen in Gesellschaften, denen die Legitimität massenhaft und radikal abgesprochen wird? Es kommt zum Aufruhr, zur Rebellion, zu bürgerkriegsartigen Zuständen, zu Phänomenen der Gewalt, die sich manchmal an Kleinigkeiten, den berühmten Funken, entzünden, dann aber eigendynamisch eskalieren und eine ganze Gesellschaft in Exzess und Chaosorgien hineintreiben können. Wovor prinzipiell keine Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen gefeit ist, lässt sich beispielhaft an der Französischen Revolution zwischen 1789 und 1794, der dortigen Gewaltentwicklung mit und ohne Guillotine studieren. Und am Fall des ehemaligen Jugoslawien kann man erkennen, wie schnell der Umschlag eines scheinbar gesicherten gesellschaftlichen Friedens in einen Bürgerkriegszustand erfolgen kann. Noch 1990, 3 Monate bevor Nachbarn verschiedener Völker übereinander herfielen, wurden dort von der übergroßen Mehrheit die entsprechenden Sozialbeziehungen als gut oder sehr gut eingestuft. Es gibt ernstzunehmende Denker, die den westeuropäischen Ländern ähnliche Zukunftsaussichten prognostizieren. Ich werde darauf bald eingehen, aber davor ist doch ein vorbereitender Gedankenschritt sinnvoll. Ich möchte zunächst in einem kleinen Exkurs die Kategorie des Legitimitätsverlustes als Grundvoraussetzung für solche Entwicklungen genauer und grundsätzlicher unter die Lupe nehmen. Dabei gehe ich von Gedanken Hannah Arendts aus, die allerdings einer Kritik unterzogen werden. Weil letztes Jahr ein Jubiläumsjahr für diese Denkerin war, ihr Todesjahr jährte sich zum 50. Male, kann mein Exkurs zugleich als eine etwas verspätete kritische Hommage an eine Philosophin verstanden werden, die vor langer Zeit für meine eigene Geistesentwicklung wichtig war. Ich habe in verschiedenen Schriften aufgezeigt, dass Hannah Arendts Philosophie von einer eigenartigen Idee des Politischen bestimmt ist, deren Extrakt sich an zwei Grundbegriffen aufzeigen ließe, die gewöhnlich als gedankliche Nachbarn behandelt, aber bei ihr einander schroff gegenübergestellt werden. Den Begriffen von Macht und Gewalt. In der Literatur wird normalerweise in Anknüpfung an Max Weber Macht als ein asymmetrisches und freiheitsbeschränkendes Sozialverhältnis verstanden. Als, Zitat, Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Und Gewalt als eine spezifische Form von Macht, die mein Lehrer Heinrich Popitz unter den Oberbegriff Aktionsmacht subsumiert hat. Ganz anders Arendt. Sie begreift Macht nicht als freiheitsbeschränkend, sondern als freiheitsstiftend und bringt sie in ein vollkommenes Gegensatzverhältnis zum Gewaltbegriff. Das antipodische Gegeneinander beider Phänomene zeige sich, so Arendt, am deutlichsten bei gelingenden Revolutionen. Wenn sich in einer Revolution der Zustimmungsverlust zur Herrschaftsspitze bis in die Zwangsapparaturen des Systems, die Polizei und Armee fortpflanzt, wenn auch dort, Zitat, Befehlen nicht mehr gehorcht wird, sind Gewaltmittel zwecklos. Jetzt stellt sich heraus, dass alles von der Macht abhängt, die hinter der Gewalt steht. Der plötzliche dramatische Machtzusammenbruch, wie er für Revolutionen charakteristisch ist, zeigt, wie sehr der sogenannte Gehorsam des Staatsbürgers eine Sache der öffentlichen Meinung ist, nämlich der Manifestation von positiver Unterstützung und allgemeiner Zustimmung. Das sind richtige und wichtige Beobachtungen. Sie verdeutlichen in ihrem Nebenaspekt, dass für das Gelingen von Revolutionen weniger das Ausmaß des Aufruhrs im Volk entscheidend ist, sondern das Verhalten der mittleren Herrschaftsebene, das der Zwangsstäbe. Nur wenn auch dort die Zustimmung zur Spitze zusammenbricht und Befehlen nicht mehr gehorcht wird, haben Revolutionen Erfolgschancen. Die Frage ist nur, ob das Hannah Arendts Hauptgedanken, die schroffe Gegenüberstellung von Macht und Gewalt, plausibel macht. Tatsächlich sind die Phänomene, die sie hier dem Machtbegriff subsumiert, Zustimmung bzw. Zustimmungsverlust zur Herrschaftsspitze, spätestens seit Max Weber durch Bezug auf die Legitimitätskategorie beschrieben worden. Als Erhalt oder Erosion des Glaubens an die Legitimität eines politischen Machtsystems. Macht dabei im traditionellen Sinn als Zwangsverhältnis verstanden. Warum aber folgt Hannah Arendt nicht dieser geistesgeschichtlichen Tradition, sondern gebraucht einen der gewohnten Begrifflichkeit völlig widersprechenden Machtbegriff und verzichtet auf die Legitimitätskategorie? Die Antwort bedürfte einer längeren Werkanalyse, soll hier aber in der Kurzform einiger Behauptungen gegeben werden. Weil sie einem normativen Begriff des Politischen anhängt, der am griechischen Polis-Ideal orientiert, als politisch nur gelten lässt, was auf Freiwilligkeit, zwangloser Kommunikation und so weiter beruht. Arendt vertritt eine Konsensusanthropologie samt einer Idee des Politischen, die alles als unpolitisch ausklammert, was für den normalen Menschen essentielle Bestandteile jeder Politik sind. Zwang, Gewalt, ökonomische Interessen beispielsweise. Dass sie in ihrer Totalitarismustheorie den für totalitäre Systeme typischen Terror als ein machtvernichtendes und antipolitisches Phänomen bezeichnet, ist eine Folge dieses merkwürdigen normativen Politikbegriffs. Nun könnte man auch solche Politikbegriffe wertschätzen, wenn sie nicht realistische Blicke auf das Legitimitätsproblem erschwerten. Genau das aber ist bei Hannah Arendt der Fall. Ihre radikale Trennung von Macht und Gewalt verstellt insbesondere das Verständnis dafür, wie sehr gerade Gewalt von oben auch zur Legitimierung politischer Herrschaft beiträgt. Dazu die folgende Überlegung. Basal für die Legitimierung jeder politischen Herrschaft ist ihre Fähigkeit, Ordnung, soziale Berechenbarkeit und zwischenstaatlichen und innergesellschaftlichen Frieden zu gewährleisten. In meinen Einführungsüberlegungen wurde dieser Gedanke bereits anhand unserer aktuellen Situation illustriert. Der Glaube an die Legitimität westlicher politischer Systeme schwindet auch deswegen rasant, weil sie immer weniger zur Realisierung fundamentaler Ordnungs- und Friedensfunktionen fähig scheinen. Das ließe sich an recht unterschiedlichen Beispielen veranschaulichen, am Zustand unserer Infrastruktur beispielsweise oder an der gewollten Massenimmigration, die die Kriminalität und die latente Bürgerkriegsgefahr erhöht und natürlich an der zunehmenden Ausrichtung unseres Staates auf den Krieg. Wir erleben also einen Verlust von Ordnung in vielfacher Hinsicht, aber Ordnung ist die primäre Legitimationsquelle staatlicher Herrschaft. Das verdeutlicht auch die Geschichte der neuzeitlichen politischen Philosophie. Auch sie begann mit dem Ordnungsproblem als Zentralaufgabe des Staates und Basis seiner Legitimität. Dafür stehen die Namen von Bourdon und Hobbes, bei denen die Legitimität staatlicher Herrschaft vor allem aus der Überwindung der damaligen traumatischen konfessionellen Bürgerkriegserfahrung abgeleitet wird. Erst musste der Staat als Garant grundlegender Ordnungsfunktionen auf gesichertem gedanklichem Fundament stehen, ehe später in der bürgerlichen Gesellschaft Freiheit, Partizipation und Demokratie als zentrale Legitimitätsquellen staatlicher Herrschaft gedacht werden konnten. Mit dieser Verlagerung der Perspektive geriet allerdings manchmal aus dem Blick, dass solche emanzipatorischen Ideale ohne gesicherte Ordnung wertlos sind. Denn Freiheit ohne Ordnung meinte historisch gewöhnlich die anarchische Freiheit zur Gewalt, zum Recht des Stärkeren. Nur die Herstellung gesellschaftlicher Ordnung qua Recht schafft die Basislegitimität jeder staatlichen Herrschaft. Und Freiheit, Partizipation und Demokratie fungieren nur dann als weitere Legitimitätsquellen, wenn sie auf zuverlässig funktionierenden Ordnungssystemen aufruhen. Deshalb darf der Ordnungsaspekt in keinem Politikbegriff fehlen. Genauso aber dürfte einleuchten, dass die Durchsetzung von Ordnung ohne den Hintergrund staatlicher Gewalt und ihrer Androhung undenkbar ist. Dass solche Gedanken bei Hannah Arendt gar nicht auftauchen, deutet bereits auf den romantisch wirklichkeitsfremden Charakter ihres Begriffs des Politischen hin. Tatsächlich beruht die Herstellung von Ordnung, und das meint ganz wesentlich die Bewältigung innergesellschaftlicher Gewalt auf staatlicher Gewalt. Und ohne diesen unauflösbaren Circulus Viciosus, der Gewaltbewältigung durch Gewalt, ist staatliche Herrschaft und ihre Legitimierung unvorstellbar. Und genau deshalb ist Hannah Arendts Idee des Politischen als einer gewaltfreien politisch-sozialen Ordnung, der auch beispielsweise Rousseau anhing, nichts weiter als ein zwar sympathischer, nichtsdestoweniger aber frommer Wunsch. Ich fasse den Extrakt dieses kleinen Exkurses für das Legitimitätsproblem politischer Herrschaft noch einmal zusammen und entwickle ihn im Hinblick auf unsere Gegenwart weiter. Ohne Ordnung, und das meint vor allem Frieden, soziale Berechenbarkeit qua Rechtsnormen und Bewältigung innergesellschaftlicher Gewalt, ist keine Legitimierung politischer Herrschaft denkbar. Aber genauso undenkbar sind derartige Ordnungsfunktionen des Staates ohne sein Gewaltpotenzial. Somit zeugt die Ausklammerung des Gewaltaspektes aus jedem Politikbegriff von Weltfremdheit. Auch an der Geschichte der politischen Philosophie wird erkenntlich, dass zuerst, beispielsweise bei Denkern wie Thomas Hobbes, ganz basale Ordnungsfunktionen des Staates im Zusammenhang mit seinem Gewaltmonopol die theoretische Aufmerksamkeit auf sich zogen, ehe dann in der bürgerlichen Ära emanzipatorische Ideale wie Freiheit, Partizipation, Demokratie und so weiter als Legitimitätsspender in den Vordergrund traten. Der gegenwärtig rasant zusammenschmelzende Glaube an die Legitimität staatlicher Herrschaftssysteme in westeuropäischen Ländern bezieht sich auf beide Legitimitätsquellen. Unsere Staaten scheinen zur Sicherstellung grundlegender Ordnungsfunktionen nicht mehr fähig und sie verlieren zweitens ihre freiheitlich-demokratische Substanz. In den westeuropäischen Staaten dominiert eine gegen fundamentale nationale Eigeninteressen gerichtete Politik, die gerade deswegen ein immer stärkeres postdemokratisch-semitotalitäres Eigenschaftsprofil annehmen muss. Halbautokratische Züge, mittels welcher sie auch die primäre Legitimationsquelle politischer Herrschaft, die Schaffung von Ordnung, mehr und mehr zerstört. Die Austrocknung dieser zwei Legitimationsquellen politischer Herrschaft von Demokratie und Ordnung ist der Hauptgrund für den rasanten Legitimationsverlust westeuropäischer Staaten, dessen Zeugen wir sind. Und das zentrale Movens für diese zweifache Austrocknung fundamentaler Legitimitätsquellen ist die dominant postnationale Orientierung der sogenannten politischen Eliten Westeuropas. Derartige Legitimationsverluste führen aber nach allen historischen Erfahrungen zur gewalttätigen Opposition in der Bevölkerung. Es gibt Autoren, die diesen Legitimitätsverlust für irreversibel und so tiefgehend halten, dass sie den Zusammenbruch westlicher politischer Systeme in bürgerkriegsartigen Gewaltexzessen glauben, vorhersagen zu können. Zu ihnen gehört der englische Kriegshistoriker David Betts, dessen Schriften und Vorträge dazu in jüngerer Zeit Aufsehen erregt haben. Betts bezieht sich zwar nur auf die englische Situation, die er in puncto Bürgerkrieg von allen westeuropäischen Gesellschaften für am gefährdetsten hält, aber er konstatiert vergleichbare Verhältnisse auch beispielsweise für Frankreich und Deutschland. Und er ist der Ansicht, dass der Ausbruch bürgerkriegsartiger Zustände in einem Land wegen der engen Vernetzung aller westeuropäischen Gesellschaften schnell auf andere Länder überspringen und auch sie in einen Gewaltstrudel hineinreißen könnte, der den kompletten Zusammenbruch von Ordnung und Demokratie zu einer westeuropäischen Gemeinschaftserfahrung machen würde. Betts Gedanken sind nicht in einer ausgearbeiteten Theorie miteinander verbunden und manche sind auch nicht neu. Aber weil sie eine zugespitzte Deutung der Legitimationskrise in westeuropäischen Gesellschaften ermöglichen, seien sie hier genauer vorgestellt. Betts unterscheidet sich durch zweierlei von anderen kritischen Zeitdiagnostikern. Dass er erstens die Kategorie des Legitimitätsverlustes auffächert und ihre Einzelaspekte zu einem Syndrom zusammenfasst, und dass er zweitens aus diesem Syndrom ableiten zu können glaubt, dass der Legitimitätsverlust in westeuropäischen Gesellschaften bürgerkriegsartige Gewaltentwicklungen entbinden wird. Gewaltentwicklungen, die man bisher nur für sogenannte Entwicklungsländer für möglich gehalten hat. Beginnen wir mit zwei seiner Basisgedanken. Sie schließen an die noch sehr abstrakte Frage nach gesellschaftlichen Grundbedingungen an, die Bürgerkriege überhaupt möglich machen. Erste Grundbedingung sei der gegenwärtige, merkwürdige Zwischenzustand zwischen Unterdrückung und Freiheit im politischen Machtsystem. Dieses funktioniert nicht mehr nach genuin demokratischen Prinzipien, aber es ist auch noch nicht eindeutig autokratisch. Es gibt also noch Möglichkeiten, sich gegen Anmaßungen von oben zur Wehr zu setzen, allerdings zunehmend weniger durch Nutzung funktionierender demokratischer Kanäle. Man ist aber von der Friedhofsruhe der offen despotischen Unterdrückung noch beträchtlich entfernt. In der Despotie sind Bürgerkriegsszenarien wenig realistisch, denn Aufruhr wird hier sofort niedergeschlagen. Und auch in intakten Demokratien ist die Bürgerkriegsgefahr gering, weil hier ein weitgehender kultureller Konsens über friedliche Wege zur Lösung strittiger gesellschaftlicher Probleme besteht. Nun hat es zweifellos in allen westeuropäischen Staaten in der jüngeren Vergangenheit deutliche Verschiebungen hin zu postdemokratischen Zwischenzuständen zwischen Demokratie und Autokratie gegeben. Aber im gegenwärtigen Großbritannien, dem zentralen Bezugspunkt der Überlegungen von Betts, scheint sich dieses Zwischen doch am stärksten in Richtung Autokratie zu neigen. Drastisch illustrieren das beispielsweise die horrenden Strafen für missliebige Meinungsäußerungen gegen die dortige Multikulturalisierung, bei denen mehrjährige Gefängnisstrafen mittlerweile fast zur Regel geworden sind. Zweite Grundbedingung für bürgerkriegsartige Gewalt sei, so Betts, die Existenz eines bestimmten Typus gesellschaftlicher Spaltung. Das Auseinanderklaffen einer Gesellschaft in diverse, einander tendenziell feindlich gegenüberstehende soziale Blöcke. Derartiges dürfe aber nicht bis zum Extrem einer Zersplitterung in viele kleine Einzelfragmente gehen. Bürgerkriegsfördernd sind gesellschaftliche Spaltungen nur unter drei Zusatzbedingungen. Wenn sich erstens nur wenige Großgruppen gegenüberstehen, wenn sich zweitens im Inneren dieser Blöcke tribalistische Tendenzen verstärken, die eine Angleichung von Denk- und Handlungsmustern ihrer Mitglieder und deren gleichzeitige feindliche Abschottung gegen die anderen Blöcke bewirken, und wenn drittens der quantitativ stärkste Block sich vornehmlich aus Menschen mit begründeten Ängsten vor einem massiven gesellschaftlichen Statusverlust, einem Downgrading, zusammensetzt. Ich führe aus. Erstens, ein tendenziell feindliches Gegeneinander von drei großen Bevölkerungsblöcken ist für alle westeuropäischen Gesellschaften typisch geworden. Der erste Block ist wesentlich postnational orientiert und besteht vor allem aus dem Kartell der Herrschenden samt ihrer diversen Unterstützergruppen. Den zweiten bildet eine nationale Oppositionsbewegung und den dritten die fremdkulturellen, vornehmlich muslimisch geprägten Immigranten. Im ersten Block Das sind vor allem die Angehörigen des herrschenden Machtkartells und ihre propagandistischen Lautsprecher in den Medien und deren Nachsprecher im Volk, dominieren, wie gesagt, postnationale Werte, wie sie aggressiv etwa von der Europäischen Union, der UNO und diversen globalistischen Machtzirkeln à la WEF oder WHO oder sogenannten Nichtregierungsorganisationen vorgegeben werden. Nationale Orientierungen und Interessen werden hier mehr oder weniger offen belächelt, als inexistent behauptet oder verachtet. Was sich in unübertrefflicher Deutlichkeit etwa an einer Figur wie dem britischen Ministerpräsidenten Starmer oder den deutschen Grünen illustrieren ließe. Der größte Teil in diesem postnationalen Block vertritt jene grenzenlos weltoffenen Weltanschauungspositionen, wie sie für den von David Goodhart beschriebenen Sozialtypus des Anywhere charakteristisch sind. Für jene Menschen, die sich im Gegensatz zu den Somewheres angeblich überall zu Hause fühlen. Den Postnationalismus kennzeichnet ein fundamentaler Widerspruch. Er ist unvereinbar mit der Macht der nach wie vor bestehenden Nationalstaaten. Wenn Postnationalisten deren Regierungen stellen, wirken sie also letztlich als Agenten ihrer Selbstabschaffung. Was aber will eine gegen die Nationalstaaten ankämpfende Politikerklasse in einem nationalstaatlichen Politiksystem? Den zweiten Bevölkerungsblock in den westeuropäischen Gesellschaften der Gegenwart bildet jene tendenziell patriotische Großgruppe, die die Postnationalisten oft als Nazis verunglimpfen. Jene Somewheres mit einem grundsätzlich positiven Verhältnis zur Kultur ihres eigenen Landes, ihrer Heimat. Das konstituiert ihr spannungsvoll feindliches Verhältnis zu den beiden anderen Gruppen. Ihre Bejahung der nationalen Kultur ist unvereinbar mit dem Postnationalismus, der diese durch globalistische Vereinheitlichung verschwinden lassen will. Und noch stärker wird von ihnen die rasch anwachsende Masse muslimischer Immigranten als existenzielle Bedrohung empfunden, die das postnationalistische Machtkartell durch offene Grenzen ins Land lockt. Noch stärker deswegen, weil viele Folgen der postnationalen Immigrationspolitik, anders als die postnationale Weltanschauung selbst, irreversibel sind. Grundsätzlich aber sind die Frontstellungen der nationalen Opposition durch ein zweifaches Gegen charakterisiert, gegen den Postnationalismus der sogenannten Elite und gegen den mit ihrer wachsenden Zahl aggressiver werdenden gesellschaftlichen Veränderungswillen muslimischer Immigranten. Viele aus dieser dritten Gruppe, den Immigranten, hegen aufgrund ihrer religiös-kulturell-demografischen Prägung eine zwischen Gleichgültigkeit und feindseliger Ablehnung oszillierende Grundattitüde gegenüber dem Land, das sie aufgenommen hat, und den patriotischen Einheimischen, die es repräsentieren. Hingegen ist ihr Verhältnis zu den postnationalen Indigenen ambivalent. Sie kooperieren mit ihnen, weil diese die Immigration fördern, sind aber kulturell von ihnen durch unüberwindbare Gräben getrennt. Beispielhaft ließe sich diese Ambivalenz am Verhältnis vieler muslimischer Immigranten zu einer deutschen postnationalen Gruppe wie den Grünen illustrieren. Zweitens, verstärkt wird die gesellschaftliche Spaltung in drei Großgruppen durch einen sozialpsychologischen Mechanismus im Inneren einer jeden, der die Tendenz zur Tribalisierung verschärft. Betz nennt das Polar Factionalism, also polare Spaltung. Damit sind psychologische Prozesse gemeint, die bewirken, dass die Einzelnen innerhalb ihres jeweiligen Lagers ihre politisch-weltanschaulichen Positionen, ihr eigenes Für oder Gegen, wesentlich von der wahrgenommenen Gruppenmeinung herleiten. Dadurch werden individuelle Überzeugungen zu einem psychologisch verdrängten Sekundärphänomen gegenüber den Gruppenansichten. Erst damit ist die Metamorphose des Einzelnen zum tribalistischen Stammesangehörigen abgeschlossen. Drittens, als besonderen Treiber der Bürgerkriegsgefahr hebt Betz einen dritten zusätzlichen Faktor heraus, den er Downgrading nennt. Die begründete Angst vor gesellschaftlichem Statusverlust in einer ehemals majoritären Gruppe, deren gesellschaftliche Stellung unangefochten erschien. Eine derartige Erfahrung sei charakteristisch für die Großgruppe der patriotischen Einheimischen. Die Grundbedingung von Downgrading lässt sich am treffendsten mit dem deutschen Wort soziale Entwertung übersetzen. Tatsächlich hat es in Großbritannien in der jüngeren Vergangenheit vielfältige Prozesse sozialer Entwertung in einer in ihrer sozialen Stellung ehemals unangefochtenen Gruppe der indigenen Bevölkerung gegeben. Prozesse, die das Land als idealtypischen Repräsentanten einer für ganz Westeuropa charakteristischen Gesellschaftstendenz erscheinen lassen. Schon die Zahlen der allein seit der Ära Tony Blair vornehmlich illegal ins Land geströmten Immigranten, die meisten aus muslimischen und schwarzafrikanischen Ländern, sind mit 10 bis 12 Millionen horrend und vermitteln einen ersten Eindruck von der Tiefe einer gesellschaftlichen und kulturellen Transformation, zu der die Einheimischen nie ihre Zustimmung gegeben haben. Die Immigration wird von ihnen wesentlich als postnationales Elitenprojekt verstanden, als herrschaftlicher Hebel einer gesellschaftlichen Umgestaltung, die sie selbst zur Minderheit im eigenen Land machen wird, als Instrument eines Bevölkerungsaustauschs. Die Erfahrung ihres Downgrading ist vielfältig. Sie umfasst simple materielle Bevorzugungen von Immigranten, etwa ihre Rundumversorgung in teuren Hotels aus Steuermitteln, rechtliche Privilegierungen, hohe Strafen für Einheimische bei Kritik an der postnationalen Immigrationspolitik, bei gleichzeitiger Straflosigkeit von Kollektivbeleidigungen der weißen englischen Bevölkerungsmehrheit. Eine staatsoffizielle Politik der Herabwürdigung der englischen Kultur, beispielsweise durch politisch korrektes Umschreiben von Klassikertexten, die Entfernung von Denkmälern oder das Umbenennen von Straßen und Plätzen. Aber der bisher unübertroffene Höhepunkt des Downgrading der englischen Mehrheitsbevölkerung war doch der Skandal um die sogenannten Grooming-Gangs, pakistanische Vergewaltigerbanden, den Elon Musk vor einem knappen Jahr mit einer deutlichen Spitze gegen den englischen Premierminister Starmer wieder in die Öffentlichkeit gebracht hat. Es geht dabei um Verbrechen, denen in den letzten Jahrzehnten viele englische Mädchen, vorwiegend aus der Unterschicht, die Schätzungen reichen bis zu 1 Million, zum Opfer gefallen sind. Untaten, die von britischen Behörden weitgehend vertuscht und deren Opfer nicht unterstützt werden. So sind hier rechtliche Depravierungen mit besonders empörenden Prozessen kollektiver Erniedrigung der einheimischen Mehrheitsbevölkerung vermengt, die sie als ein Musterbeispiel für das erscheinen lassen, was Downgrading meint. Das skizzierte Dreigespann von Spaltung, Tribalisierung und Downgrading wirkt zusammen mit einem Aspekt des Legitimationsverlustes, der auch von Betz besonders unterstrichen, noch eigens angesprochen werden muss. Dem Verlust von Vertrauen ins politische System und dem es repräsentierenden postnationalen Machtkartell. Dessen Höhepunkt ist erreicht, wenn dem System prinzipiell die Reformierbarkeit und der politischen Klasse jegliche Problemlösungskompetenz abgesprochen wird. Im gesamten Westen verstärkt sich solch eine Tendenz im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Krisenphänomenen, die verhindern, dass der Unzufriedenheit in der Bevölkerung durch staatliche Sozialleistungen entgegengesteuert werden kann. Was ein solcher Vertrauensverlust grundsätzlich bedeutet, wird es dann ganz deutlich, wenn man sich die soziale Bedeutung von Vertrauen klar gemacht hat. Tatsächlich ist Vertrauen das wichtigste Gut für Sozialbeziehungen in allen Kontexten. Der Kitt, der sie wesentlich ermöglicht und zusammenhält. Und das gilt auch für die Sphäre des Staates, in der nur das Vertrauen, eine fraglose Gehorsamsbereitschaft zu Rechtsnormen oder staatlichen Instanzen stiftet, ohne welche sie nicht funktionieren können. Massive Vertrauensverluste gefährden jedes Sozialsystem. Und auch der Glaube an die Reformierbarkeit einer politischen Ordnung hängt am Maß des Vertrauens, das ihm gespendet wird. Ein völliger Vertrauensschwund fördert Resignation und Gewaltbereitschaft und die populäre Überzeugung, dass Wahlen sowieso nichts ändern. Unter Bedingungen eines weitgehend aufgezehrten Vertrauens haben es auch an die Macht gelangende reale Reformalternativen schwer. Sie werden mit unrealistischen Hoffnungen überfrachtet und es kommt typischerweise zu Diskrepanzen zwischen diesen Hoffnungen und dem weit langsameren Tempo möglicher politischer Veränderungen. Es diese enttäuschten Hoffnungen heizen dann den gewalttätigen Veränderungswillen richtig an. Politische Legitimitätsverluste sind in der historischen Regel langwierige Prozesse. Wenn sie nicht Folgen von Kriegsniederlagen sind, wie in der bolschewistischen Revolution von 1917, werden sie oftmals nur subkutan in sich langsam verändernden metapolitischen Stimmungslagen spürbar. Das war auch vor der französischen Revolution von 1789 der Fall. Solche Stimmungsveränderungen können auch wieder abebben, bevor sie die Stufe einer vorrevolutionären Situation erreichen. Eine vorrevolutionäre Situation hat Lenin treffend in die Worte gefasst, dass die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen. Veränderungen metapolitischer Stimmungslagen, die politische Legitimitätsverluste anzeigen, drücken sich gewöhnlich auch symbolisch aus. In Aktionen, die die eigenen oppositionellen politischen Ziele versinnbildlichen, und die das Zusammengehörigkeitsgefühl der Oppositionellen stärken sollen. Ein interessantes Beispiel dafür führt Betz aus der englischen Gegenwart an. Dort ist mittlerweile in mehrheitlich oppositionellen Wohngegenden das Hissen der englischen Flagge Usus geworden. Damit wird symbolisch nicht nur ein territorialer Besitzanspruch markiert, sondern auch ein unübersehbares Gegenzeichen gegen die postnationale politische Elite und die fremdkulturellen Immigranten gesetzt. Außerdem kräftigt dieses Gegenzeichen das oppositionelle Wir-Gefühl. Die Identitätspolitik, die bisher vom postnationalen Machtkartell nur für exotische Minderheiten propagiert wurde, ist damit zu einem Instrument geworden, mit dem die nationale Mehrheit ihren Widerstandswillen, ihre eigene Identität ausdrückt. Die Formel dafür liefert der populäre Slogan »We want our country back«. Ich fasse die zentralen Punkte in Betz-Syndrom des politischen Legitimitätsverlustes und der gesellschaftlichen Spaltungen in England und tendenziell allen westeuropäischen Gesellschaften noch einmal stichpunkthaft zusammen. Erstens, ein tribalistisches Gegeneinander dreier Großgruppen eines semitotalitär agierenden postnationalen Machtkartells, einer wachsenden Gruppe assimilationsunwilliger muslimischer Immigranten und der nationalen Mehrheitsbevölkerung. Zweitens, die sich in letzterer verstärkende Erfahrung eines Downgrading, sozialer Entwertung. Drittens, den zunehmenden gesellschaftlichen Ordnungsverlust. Viertens, die durch die Wirtschaftskrise bewirkte Unmöglichkeit, die Unzufriedenheit in der Mehrheitsbevölkerung sozialstaatlich einzudämmen. Und fünftens, in letzterer, einen Zusammenbruch des Vertrauens in die Problemlösungskompetenz des herrschenden Machtkartells samt eines sich verstärkenden Widerstandswillens. Soziale Explosionen, vielleicht ausgelöst durch die berühmten kleinen Funken, sind bei einer solchen konfliktgeladenen Gemengelage aus gesellschaftlichen Spaltungen und aufgezehrtem politischen Legitimitätsglauben in einer abstiegsbedrohten Bevölkerungsmehrheit zu erwarten. Betz stützt seine Überzeugung, dass es innerhalb der nächsten Jahre in England zu solchen Explosionen mit sich anschließend eigendynamisch eskalierenden Gewaltentwicklungen kommen wird, auf Argumente aus der wissenschaftlichen Bürgerkriegsliteratur. Natürlich sind die Formen und ideologischen Verkleidungen derartiger Gewaltprozesse nicht vorherbestimmbar. Aber die Annahme, dass dabei zwei Gewaltdimensionen besonders hervortreten könnten, ist doch, so Betz, plausibel. Erstens, Gewaltakte kleiner terroristischer Gruppen mit Analogien zu nordirischen Mustern gegen Repräsentanten des postnationalen Machtkartells, die bestraft werden sollen. Und zweitens, Attacken auf lebenswichtige Infrastruktursysteme in städtischen Ballungsgebieten mit panikstiftender Wirkung, die zum Auslöser eskalierender interethnischer Gewaltauseinandersetzungen werden. Noch eine letzte Bemerkung. Ich hatte anfangs auch das Gegenwartspotenzial für externe Gewalt, für einen Krieg angesprochen. Die aktuelle Kriegspropaganda des postnationalen Machtkartells hat unterschiedliche Ursachen, aber eine derselben ist eindeutig innenpolitisch motiviert. Der Krieg soll eine Vereinheitlichung der gespaltenen Gesellschaft gegen einen äußeren Feind herbeiführen. Dafür bedarf es aber einer propagandistisch glaubwürdig ausgemalten, existenziell bedrohlichen Feindkonstellation. Der gesellschaftliche Erfolg einer solchen Feindbildpropaganda wird allerdings gegenwärtig fraglicher, weil man sich in den oppositionellen Bevölkerungsgruppen zunehmend alternativer Informationsquellen bedient, die ganz andere Botschaften vermitteln. Somit ist dem postnationalen Machtkartell der traditionelle Ausweg in den Krieg als letzte Option für eine diktatorische Herrschaftsstabilisierung erschwert. Gerade das aber macht die innere Implosion westlicher Gesellschaften wahrscheinlicher.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie die Vorlesung Legitimitätsverlust und Gewalt zur Krise des Westens des Soziologen Dr. Friedrich Pohlmann. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.